Für ihn war dieses Tool keine Entdeckung, sondern eine Bedrohung. Er merkte, sein Fachwissen wird vielleicht dann gar nicht mehr so gebraucht. Sein Standing, das er sich jahrzehntelang aufgebaut hat, sah er in Gefahr. Ja, überhaupt das gewohnte System, das so gut funktionierte und das so rund lief, das würde sich ja verändern. Später in einem Interview über Innovationskultur erzählte er: Ich hätte neugierig sein können, aber ich war es nicht. Ich fühlte mich überrumpelt. Ich sah etwas Neues und mein erster Reflex war: Das gefährdet mich. Der junge Forscher dagegen, er war gar nicht vernetzt, er hatte keine Lobby, keine Erfahrung, aber was hatte er? Er hatte Offenheit. Er folgte dem, was er gesehen hatte. Und das Unternehmen begann schon bald auf dieser Basis dieser neuen Idee eine neue Produktlinie zu entwickeln. Und irgendwann, rückblickend, sagte ein Kollege: Am Ende hat nicht entschieden, was für die Zukunft gebraucht wurde, was sein Standing war, sondern wer sich bewegen wollte. Und diese Dynamik, fasziniert aufbrechen versus erstarrt stehen bleiben, bedroht erstarrt sein, das ist exakt die Spannung, die wir im Matthäusevangelium im zweiten Kapitel aufgebaut kriegen. Das sind zwei Gruppen, die uns begegnen, beide hören sie vom neuen König. Das sind die, die aufbrechen und sich auf einen langen Weg machen, und da ist der, der bedroht erstarrt stehen bleibt. Wer bist du? Lasst uns lesen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 2, die Verse 1 bis 12, und ihr könnt gerne an der Wand mitlesen. Ihr dürft gerne zur Textlesung aufstehen. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem, einer Stadt in Judäa, geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, fragten sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem, in Judäa, antworteten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Und du, Bethlehem im Land Juda, du bist keineswegs die unbedeutendste unter den Städten Judas, denn aus dir wird ein Fürst hervorgehen, der mein Volk Israel führen wird, wie ein Hirte seine Herde. Da rief Herodes die Sterndeuter heimlich zu sich und ließ sich von ihnen den genauen Zeitpunkt geben, an dem der Stern zum ersten Mal erschienen war. Daraufhin schickte er sie nach Bethlehem. Geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Mit diesen Anweisungen des Königs machten sie sich auf den Weg. Und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über dem Ort stehen blieb, wo das Kind war. Als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus und fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie die Schätze hervor, die sie mitgebracht hatten, und gaben sie ihm: Gold, Weihrauch und Myrrhe. In einem Traum erhielten sie daraufhin die Weisung, nicht zu Herodes zurückzukehren. Deshalb reisten sie auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Dies ist Gottes Wort. Stellen wir uns diese Männer vor. Menschen, die da nachts unter dem Himmel sitzen und die Sterne beobachten. Mit ihren Messinstrumenten Berechnungen anstellen. Heidnische Astrologen, würden fromme Juden sagen. Götzendiener. Menschen ohne die Heilige Schrift. Aber Menschen mit Sehnsucht, mit einem Blick, der nach oben geht. Und was macht Gott? Gott holt sie da ab, wo sie sind. Matthäus schreibt uns nicht, wie und warum, aber irgendetwas am Himmel hat sie derart fasziniert, dass sie nicht bleiben konnten. Sie konnten nicht anders als aufbrechen. Gott redet in ihrer Sprache, genau in ihrer Welt. Und so begegnet Gott ihnen weit weg und führt sie Schritt für Schritt näher. Dafür setzen sie viel aufs Spiel. Sie reisen in ein Land, in dem sie mit Sicherheit noch nie waren. Sie reisen weit weg, über Grenzen, durch Wüsten, über Berge, durch Hitze oder Kälte, durch Staub, bis sie dort ankommen, wo sie den jüdischen König vermuten, in Jerusalem. Ja, das macht ganz viel Sinn, dass sie ihn in Jerusalem vermuten. Es ist schließlich die Hauptstadt dieser Provinz. Bis hierher hat diese allgemeine Offenbarung der Sterne gereicht. Sie kommen ganz nah zu Gott. Aber in Jerusalem endet ihr Wissen. Und da sehen sie zwar einen König, aber nicht den König, den sie gesucht haben. Mauern, Totes, einen fancy Palast, aber kein Leben drin, zumindest kein liebevolles Leben. Sie sind hunderte von Kilometern, vielleicht sogar tausende gereist, aber jetzt sind sie 9 Kilometer daneben. 9 Kilometer auf so eine lange Distanz ist nicht viel, könnte man sagen, ganz nah dran, aber eben doch nicht am Ziel. Bis hierher hat ihre Faszination von der Natur und der allgemeine Eindruck, den sie von Gott bekommen haben, gereicht. Aber jetzt braucht es etwas anderes. Jetzt braucht es ein Wort aus der Heiligen Schrift. Und hier zitiert jetzt Matthäus ganz bewusst den Propheten Micha. Und er sagt, und du, Bethlehem, aus dir wird ein Herrscher kommen. Das ist ganz wichtig für Matthäus. Matthäus zeigt immer wieder, die Propheten haben dieses gesagt, und jetzt in unserer Zeit sehen wir in Christus, wie es sich erfüllt. Die Geburt von Jesus ist kein Zufall. Sie erfüllt den Plan Gottes. Sie erfüllt den Plan, den er durch seine Propheten angekündigt hat. Und es ist auch bemerkenswert, die ihnen hier die Schrift auslegen, die Schriftgelehrten, die Theologen, die alles wissen, die gehen nicht mit. Die aber nichts wissen und sich auf den Weg einlassen, die gehen sofort los. Und jetzt passiert etwas Besonderes mit dem Stern. Wir denken bei dem Stern immer, sie ziehen dem Stern hinterher. So war das zumindest immer meine Vorstellung. Und als ich den Text jetzt gerade dieses Jahr nochmal studiert habe, habe ich gemerkt, sie sagen zwar vorher, sie haben einen Stern gesehen, aber dass sie dem Stern folgen, das passiert erst jetzt. Sie zogen hinter dem Stern her, heißt es jetzt erst nach dieser Begegnung in Jerusalem. Denn da wo Gott sieht, dass Menschen ihn suchen, da beschenkt er sie mit seiner Gegenwart, mit seiner Offenbarung. Gott verheißt durch diese Geschichte das, was er im Matthäus-Evangelium ganz deutlich macht: Wer suchet, der findet. Wenn Gott Menschen sieht, die sich ehrlich suchend auf den Weg zu ihm machen, dann lässt er sie nicht 9 Kilometer neben dem Ziel stehen. Das ist die Verheißung dieser Geschichte. Er lässt nicht zu, dass sie auf den letzten Metern das Ziel verfehlen. Matthäus sagt, als sie den Stern sahen, wie reagieren sie dann? Sie bekommen eine übergroße Freude. Es überkam sie eine große Freude. Emotion pur. Befreiung, Erleichterung, die ganze Sehnsucht findet ihr Ziel. Und so gehen sie in dieses Haus, sie sehen das Kind und die großen, sicher studierte Menschen, reiche Menschen, sonst hätten sie sich nicht auf so eine Reise machen können, die Großen der Welt knien sich hier vor dem Kleinsten. Sie finden die Erfüllung ihrer Sehnsucht in der Anbetung. Wer Christus erkennt, kniet. Und diesem Knien ist nicht nur das Niederwerfen vor ihm, sondern es ist das Hingeben, sich hingeben. Sie drücken das Hingeben dann auch noch in den Geschenken aus. Sie sind Menschen, die sich vorbereitet haben. Sie sind Menschen, die investiert haben. Sie haben sich viel Zeit genommen. Sie haben viel Geld investiert und jetzt liegen sie persönlich vor dem Herrscher der Welt, vor Christus. Eine andere Geschichte, eine andere Person in unserer Geschichte, Herodes. Er reagiert ganz anders auf die Nachricht der Geburt Jesu. Herodes, sein Name polarisiert. Und doch ist er viel komplexer, als wir denken. Herodes ist nicht nur eine negative Figur. Wenn man historisch interessiert durch Israel reist, wenn man eine Israelreise macht, dann wird man viele Bauwerke sehen, die von Herodes gebaut wurden. Herodes war ein gewaltiger, ein großartiger Herrscher. Überall im Land stehen seine Bauten. Ich lese mal ein paar Beispiele. Er hat sich ein Prunkschloss gebaut, das Herodeion. 40 Meter hoch hat er dafür einen künstlichen Hügel aufgeschüttet, südlich von Jerusalem, und darauf sein Schloss gestellt. Und warum hat er sich diesen Hügel so aufgeschüttet? Er wollte von da oben auch noch eine Aussicht haben, er wollte den Tempel sehen, er wollte sehen, was ihm sonst da im Weg war. Da hat er sich eben 40 Meter hoch einen Hügel aufgeschüttet. Oder er hat Masada gebaut, eine Festung am Toten Meer, kaum einnehmbar. Die hat dann nach seiner Zeit noch Großgeschichte geschrieben. Oder auch der Tempel in Jerusalem. Wer hat den bauen lassen? Wer ist das Mastermind hinter dem Tempel? Das ist Herodes gewesen. Und auch politisch. Er hat eine Zeit des Friedens geschaffen, eine Zeit des Wohlstands und der Stabilität. Dabei ist Herodes ganz schwierig, unter sehr schweren Bedingungen in sein Amt gestartet. Außenpolitisch war das Teil des Römischen Reiches und ganz in der Nähe von Israel ist Ägypten. Und da lebte und herrschte die wunderschöne Kleopatra. Und die Kleopatra hatte Affären mit zuerst Caesar und später Antonius, der das gesamte Ostreich im Griff hatte. Und so hatte sie durch ihre Affären natürlich den viel besseren Draht nach Rom als Herodes. Und sie wollte sich immer wieder Teile zumindest von Herodes Reich einverleiben. Und so war er in einer sehr bedrohten außenpolitischen Stellung. Er konnte immer Gebiete verlieren an Kleopatra. Das hat sich dann mit einem Mal während Herodes Amtszeit schlagartig verändert, als Antonius den Bürgerkrieg gegen Octavian verlor. Der nannte sich dann später Augustus, den kennen wir auch aus der Weihnachtsgeschichte. Und als Augustus an die Macht kam, kam dann raus, dass Antonius diese Affäre mit Kleopatra hatte. Und das war nicht so schön, denn das war ja eigentlich die Muse von Caesar. Und dann kam das nicht so gut an, dass er auch mit ihr unterwegs war. Und dann verlor Antonius alles und Augustus übernahm das ganze Reich. Und wer profitierte davon? Herodes. Herodes ging dann sofort zu Augustus und ließ sich dort als König bestätigen und das stärkte sein Reich. Außenpolitisch war Herodes ein Genie. Aber auch innenpolitisch war es sehr schwierig. Es war vor allem schwierig, weil die Leute Herodes nicht für einen echten Juden gehalten haben. Sein Vater stammte aus Idumäa. Idumäa war das Gebiet östlich des Jordans. Da lebten schon auch Juden, aber eigentlich nicht. Also auch wenn wir die Evangelien lesen, dann gibt es dort die Schweineherden, dann gibt es dort alle Geschichten, die nicht so richtig zu den Juden passen. Und deshalb hatte der Herodes einen Diplomaten und Historiker unter seinen Bediensteten, Nikolaus von Damaskus, und der arbeitete an einer Umschreibung der Geschichte. Gab es also auch schon damals. Der hat nämlich einen jüdischen Stammbaum für Herodes erarbeitet. Also er hat einen Stammbaum erarbeitet, der allen Leuten weislich machen sollte, ja, Herodes ist ein echter Jude. Er hat nämlich in diesem Stammbaum dann gezeigt, dass der Vater von Herodes zwar aus Idumäa stammte, aber er war einer der ersten Juden, die damals aus dem Exil zurückgekommen waren, also seine Vorfahren, und sein Vater stammte aus dieser Linie und deshalb ist Herodes ein echter Jude. Ziemlich klar, dass das eine Umschreibung der Geschichten in der Hand der Mächtigen war, Aber das war eine Art, wie Herodes sich auch innenpolitisch durchgesetzt hat, wie er allen gezeigt hat, ich bin wirklich euer König der Juden. Aber das hat nicht ganz ausgereicht, die Tinte, sondern es musste auch noch viel Blut fließen, bis in die eigene Familie von Herodes hinein. Also bis er sich innenpolitisch durchgesetzt hat zu dem König, dem er ist, ist viel Tinte, aber vor allem auch viel Blut geflossen. Wenn Historiker heute über Herodes ihn bewerten, dann hat ein jüdischer Historiker geschrieben, wäre Herodes und das Volk einander näher gewesen. Also hätte er es eher stärker geschafft, den Draht zu dem Volk zu finden, dann würden wir ihn heute in einer Reihe mit David nennen, als einen der großen jüdischen Könige, denn er war genial. Er hat Bauwerke hingestellt, die wir heute noch sehen. Er hat innen- und außenpolitisch etwas geschafft, was kaum lösbar gemacht war. Er war erfolgreich, er war ein Visionär. Herodes wusste, ihn hielten viele nicht für jüdisch, und sein Machtanspruch war fragil und alles, was er da machte, so ganz konnte er diese Zweifel nie ausräumen. Er lebte immer in dieser Angst, dass man ihn vielleicht doch stürzen könnte. Jetzt zur Geburt Jesu, ungefähr 4 v. Chr., das ist nochmal eine eigene Geschichte, warum das 4 v. Chr. Ist und nicht irgendwie 0 oder sowas, aber da könnt ihr mich nach der Predigt gerne zu fragen. 4 v. Chr. Ist das Ende von Herodes Amtszeit. Eigentlich hat er jetzt alle aus dem Weg geräumt, die ihm hätten gefährlich werden können. Er ist unangefochtener König und jetzt passiert's. Schon wieder. 9 Kilometer neben ihm, direkt neben seiner Herrschaftsstadt Jerusalem. Er ruft gleich seine Theologen an und hört die Verheißung Bethlehem, der messianische Retter. Und wie reagiert er? Geht er hin? Wir könnten heute leicht urteilen. Wir können heute leicht urteilen. Wir können ihn leicht verurteilen und verdammen. Denn er hatte eigentlich alles. Die Schrift, er hat die Ausleger der Schrift, die Nähe zu Bethlehem. Er musste sich nicht erst monatelang auf eine Reise begeben. Er hat die Zeit, die Ressourcen und er hat den Auftrag Gottes an Israel. Und eigentlich müsste man denken, wenn Israel sich seinem Messias zuwendet, wer denn dann als erstes, ja, die Führer Israels, die Bescheid wussten, die Schrift hatten. Aber Herodes kommt nie an. Warum nicht? Weil er sich bedroht fühlt. Matthäus schreibt, ganz Jerusalem erschrak mit ihm. Ganz Jerusalem meint, die Macht hatten in Israel. Nicht die einfachen Leute, sondern die Eliten, die etwas zu verlieren hatten. Herodes spürt sofort, dieses Kind nimmt mir etwas weg. Nicht heute, nicht morgen, aber irgendwann ganz sicher. Und allein dieser Gedanke treibt ihm die Angst in die Knochen. Wer sein Leben unbedingt festhalten, kontrollieren will, da kann es sein, dass er oder sie Christus als Bedrohung empfindet und nicht als Befreiung. Herodes steht für eine Versuchung, die auch uns einfangen kann. Ich habe doch mein Leben fest im Griff. Ich brauche keinen Retter. Ich bin doch ganz nah dran. Warum soll ich mich denn auf die Suche begeben? Der Glaube soll meine Pläne nicht in Frage stellen. Herodes ist tragisch nah an Weihnachten und meilenweit davon entfernt. Bei Gott aufwachsen ist ein Privileg. Man bekommt so viel mit, aber es ist keine Garantie, bei ihm anzukommen. Herodes zeigt, Nähe zu den heiligen Dingen kann eine Herzenskälte nicht heilen. Und auch in unserer Gemeinde gibt es das Risiko, wir können Menschen sein, die christlich geprägt sind. Wir können alles wissen und doch nicht hingehen. Wir können alle Antworten haben, uns aber nicht auf den Weg machen. Ganz viel Schrift und gar kein Geist. Wie anders sind doch die Magier, diese Heiden. Ganz ohne Schrift und ganz viel Geist. Sie machen sich auf den Weg. Und Herodes bleibt mit seiner Schrift. Zu was für einem König kommen sie? Jesus, dieser König, und schon ganz am Anfang dieses Evangeliums macht Matthäus deutlich, was Sache ist. Er ist ein König, der einlädt und nicht erobert. Ganz anders, als man sich einen König vorstellt. Von Anfang an seines Evangeliums macht Matthäus deutlich, er ist der jüdische Messias, ganz in Kontinuität zu den Propheten, ganz nach dem, was die Heilige Schrift sagt. Aber er ist einer, der fasziniert und auch provoziert. An ihm scheiden sich die Geister. Die religiösen Eliten reagieren mit Angst. Auf der anderen Seite die Außenseiter, die aus jüdischer Sicht gar keinen Zugang zu Gott haben, die reagieren mit Anbetung. Die Erlösung geht weit hinaus über alles, was sich die Menschen vorstellen konnten, hinaus über Israel, und es ergreift alle Völker. Matthäus macht deutlich, was entscheidend ist, ist nicht die Herkunft, nicht woher du kommst, sondern was für eine Haltung du hast. Jesus ist ein Kind in einem ganz einfachen Haus, in einer kleinen Stadt, in einer verarmten Familie. Ganz ohne Macht und erst recht ohne Herr. Und doch zeigen die Gaben, die Geschenke, was für ein König er ist. Er bekommt Gold, das Wertvollste, was wir uns bis heute an Materialien vorstellen können. Er ist der wahre König. Er bekommt Weihrauch. Das war ein Instrument zum Gottesdienst feiern. Es war etwas, was man eingesetzt hat, um in die Gegenwart Gottes zu treten. Und damit machen die Weisen, damit macht Matthäus deutlich, hier kommt Gottes Gegenwart zu uns, Gott selbst kommt zu uns. Und sie schenken ihm Myrrhe. Das hätte man damals in der Apotheke bekommen. Das war etwas, was man sowohl den Leidenden auf die Haut geschmiert hat oder auch den Verstorbenen. Und damit machen die Weisen und auch Matthäus deutlich, hier kommt der leidende Retter. Hier kommt einer, der ganz menschlich ist. Er kommt uns ganz nah. Es wird deutlich, Jesus ist ein König, der nicht nimmt, sondern gibt. Er ist ein König, der nicht herrscht, im Sinne von beherrscht, sondern dient. Er ist einer, der nicht tötet, sondern heilt. Er ist einer, der nicht Angst macht, sondern Ängste löst. Was bedeutet das für uns als ETG Zürich? Es ist nicht nur eine Geschichte, es ist eine Einladung. Gott holt die Menschen ab aus ihrer Welt, auch heute. Auch Menschen in Zürich, ob an der Goldküste, im Aargau, in WGs, im Elternstress, im Karrieredruck. Gott beginnt dort, wo die Menschen sind. Gott sagt nicht erst, du sollst erst dort sein. Nicht dort, wo die Menschen sein sollten, begegnet er ihnen, sondern da, wo sie sind. Zürich ist voll von spiritueller Sehnsucht. Menschen suchen. Menschen sind fasziniert vom Transzendenten. Ja, sie wollen sich nicht in Kirche pressen lassen, das stimmt, aber sie sind fasziniert vom Transzendenten und sie haben Sehnsucht. Aber Christus finden sie nur, wenn sie das Evangelium hören. Sonst bleiben sie 9 Kilometer nebenan stehen. Und unsere Berufung als Gemeinde ist zu verkünden. Wir dürfen diese Schrift, die wir haben, auslegen. Wir dürfen über Christus sprechen. Und dann führt Finden zur Anbetung. Die Magier knien. Wer Jesus erkennt, der kniet. Das ist unsere Berufung, anbetende Gemeinde zu sein. Wir sollen als Gemeinde eine Gemeinschaft, ein Ort der Anbetung sein. Wir sind gerufen, auch Suchende zu bleiben. Vielleicht kommt bei euch gleich der Impuls, ja, wir haben doch Christus gefunden. Aber wenn wir Christus gefunden haben, heißt es, wir wissen, wo wir suchen müssen. Wir brauchen nicht mehr woanders suchen, aber wir dürfen nicht aufhören, Suchende zu bleiben. Wir dürfen nicht herodianisch werden, ich weiß schon alles, sondern wir müssen magisch im Sinne dieser Magier bleiben. Ich will hingehen, ich will suchen, ich will knien. Wir wissen, wo wir suchen müssen, aber das erlöst uns nicht von der Suche selbst. Und in Christus wird Distanz überwunden. Du fühlst dich weit weg von Gott, fremd, mit wenig Frömmigkeit im Gepäck. Das stört Jesus alles nicht. Er ist ein König, der Nähe schafft. Und nicht zuletzt, lehrt uns diese Geschichte, göttliche Gelegenheiten beim Schopf zu greifen. Wir als Gemeinde, wie reagieren wir auf göttliche Gelegenheiten? Lasst uns eine Gemeinde sein, die von göttlichen Gelegenheiten nicht ängstlich erstarrt, die bedroht erstarrt, weil sich etwas verändern könnte, sondern lasst uns eine Gemeinde sein, die fasziniert losgeht, Schritt für Schritt, auch wenn wir noch nicht wissen, wo dieser Weg endet. Matthäus schreibt nicht über eine romantische stille Nacht, sondern er schreibt über einen König, der bereit ist, Gewalt einzusetzen. Herodes hört von einem Neugeborenen und er reagiert, als hätte jemand seinen Thron angegriffen. Und damit sagt Matthäus, Weihnachten ist nicht bloß still, es ist nicht süß. Weihnachten eckt an. Vielleicht liegt auch darin eine überraschend aktuelle Botschaft, wo Jesus wirkt, geraten Machtstrukturen ins Wanken. Nicht nur damals im Palast von Jerusalem, bei Herodes, sondern auch heute in unserem Denken, in unserer Sicherheit, in dem, worauf wir unsere Identität bauen. Weihnachten ist nicht nur die Sehnsucht nach einem warmen Gefühl. Es ist Gottes sanfter, aber entschiedener Eingriff in die Welt und in unsere Herzen. Und jeder Eingriff, damals wie heute, stellt Fragen, stellt uns in Frage. Die Magier spüren die Faszination des neugeborenen Königs. Herodes hört die gleiche Botschaft und er spürt Bedrohung. Das ist eine Spannung. Die einen öffnen ihre Schatztruhen und der andere klammert sich an seinen Thron. Und mitten hinein stellt Matthäus die Frage: Wie reagierst du? Machst du dich auf den Weg? Ergreifst du göttliche Gelegenheiten beim Schopf oder lässt du zu, dass die Angst dich erstarren lässt, dass du stehen bleibst? Heute dürfen wir als Gemeinde eingeladen sein. Gehen wir, lasst uns gehen wie die Magier. Bleiben wir Suchende, ergreifen wir Gelegenheiten, wenn Gott sie schenkt. Und finden wir neu den König, der uns keine Angst macht, sondern Ängste löst. Amen.